Unboxing History, der Podcast des Halleschen Stadtarchivs.
Geschichten umgeben uns, wo auch immer wir gerade sind. Jahrhunderte der Halleschen Stadtgeschichte und die Geschichten der Stadt aus den Jahrhunderten verwahrt das Stadtarchiv Halle. In seinen Regalen und Archivboxen warten unzählige Dokumente darauf, ausgepackt zu werden und Geschichte zu erzählen. Denn bei uns ist Stadtgeschichte gut aufgehoben. Mein Name ist Benny Fechner und ich heiße euch herzlich willkommen zum Podcast Unboxing History des Stadtarchivs Halle. Heute mit einer weiteren Folge aus unserer Spezialserie Ich sehe was, was du nicht siehst, oder? Geschichten zu unseren Archivalien haben auch die Autorinnen und Autoren der Schreibgruppe Bandschreibenvorfall erzählt. In dieser besonderen Serie wollen wir euch die Ergebnisse dieser einzigartigen Kooperation präsentieren und die Menschen hinter diesen Geschichten treffen. Geschichten oder gar Geschichte schreiben im Archiv? Was verbirgt sich hinter diesem Projekt? Die Schreibgruppe Bandschreibenvorfall kommt regelmäßig in wechselnden Besetzungen zusammen, um aus kreativen Schreibimpulsen neue Texte entstehen zu lassen. An einem Donnerstagabend verwandelte sich das Archiv in eine Schreibwerkstatt. Die Autorinnen und Autoren besichtigten das Stadtarchiv und begegneten auf ihrem Weg durch die Magazine ausgesuchten Archivalien zum Thema Spielen. Ohne Erklärung und ohne Kontext. Inspiriert von dieser besonderen Begegnung mit Dokumenten der Halleschen Stadtgeschichte aus unseren Beständen, entstanden Geschichten von zeitgenössischer Kreativität. Lasst euch in diesem Podcast von den Texten überraschen, die durch die Augen und Federn der Schreibgruppe aus dieser ungewöhnlichen Verbindung entstanden sind, und lernen Sie die Geschichtsschreiberinnen und Geschichtsschreiber im doppelten Wortsinn kennen. Und damit begrüße ich unseren heutigen Gast. Hallo Scotty.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Wieder einmal. Und zu Beginn würde ich gerne dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Unser Gast heute ist Holger Gottwald. Du wirst vermutlich von allen Scotty genannt und bist ein vielseitiger und versierter Musiker, vor allem Gitarrist, 1960 geboren in Sangerhausen. Aufgewachsen bist du in Artern, wo du schon früh deine Leidenschaft für Musik entdeckst und dir im Alter von nur 12 Jahren selbst das Gitarrenspiel beibringst. Du schließt die Schule nach der 10. Klasse ab und schlägst zunächst eine Laufbahn als Tischler ein, um eine Basis zu schaffen für das Ziel, sich später auf Holzrestaurierung zu spezialisieren. Doch deine Liebe zur Musik überwiegt, zum Glück für deine Fangemeinde, und mit 16 Jahren beginnst du, erste Banderfahrungen zu sammeln, um dann schließlich zu entscheiden, die Berufung zur Musik zum Beruf zu machen. 1979, also knapp 20-jährig, verlagerst du deinen Lebensmittelpunkt nach Halle, wo er immer noch ist. Neben der anfänglichen Arbeit als Tischler in den Werkstätten des damaligen Landestheaters Halle in den ersten beiden Jahren trittst du bereits als semiprofessioneller Musiker in zahlreichen Bands in Erscheinung und beginnst 1980 eine Ausbildung zum Berufsmusiker am Konservatorium in Halle. Seit 2004 arbeitest du nun als freiberuflicher Musiker und privater Gitarrenlehrer. Dein musikalisches Repertoire umfasst verschiedene Genres, darunter Blues, Funk und Jazz. In der Kulturszene unserer Stadt bist du sehr bekannt. Man kennt dich aus verschiedenen Produktionen des Neuen Theaters oder auch des Opernhauses, als fester Punkt der musikalischen Gestaltung der Veranstaltung im Literaturhaus und natürlich auch von zahlreichen Konzerten mit verschiedenen Bandprojekten oder Kooperationen. Lieber Holger, nochmal herzlich willkommen. Wie geht es dir heute in 2 Worten?
Gut, ich kann das, das ist nur ein Wort, aber das trifft es am besten. Mir geht es hervorragend.
Schön, danke. Das freut mich. Wie ich ja schon in der Vorstellung gesagt habe, nennt dich wahrscheinlich jeder Scotty.
Ja, stimmt,
aber
das ist bekannt.
Ja. Deiner Geburtsurkunde steht Holger Gottwald.
Richtig.
Wie kommst du zu diesem Spitznamen? Ich denke sofort an Enterprise und an Beam Me Up, Scotty.
Diese Frage kann ich nicht beantworten, weil dieser Spitzname, der wurde mir irgendwann gegeben. Und ich habe irgendwann resigniert und gesagt, okay, dann bin ich halt Scotty. Ich weiß es nicht, wie das entstanden ist. Ich habe einen Cousin im Kölner Raum, der dort aufgewachsen ist und der ist mit 18 Jahren, das kann ja keine Verbindung darstellen, der heißt also auch mit Nachnamen Gottwald und der hieß mit 18 genauso Scotty.
Ach.
Vielleicht ist das irgend so ein morphogenetisches Feld, was da so ich weiß nicht, ich habe es irgendwann für mich so angenommen und sogar zu einer Art Künstlernamen gemacht, ja, und die meisten kennen meinen bürgerlichen Namen eigentlich kaum noch.
Na, ich habe gesehen, dass er oft eben im Zusammenhang Holger in Anführungsstrichen Scotty Gottwald auftaucht. Ja, danke schön. Ich komme mal zum Archiv gleich, zu deinem Besuch hier im Archiv. Mhm. Und natürlich brennt uns die Frage unter den Nägeln, was hattest du denn? Hattest du eine Vorstellung von einem Archiv? Hattest du schon mal Kontakt zu einer solchen Einrichtung in deiner Vergangenheit?
Sehr vage. Ich wusste, dass es natürlich mit vielen technischen Vorrichtungen zu tun hat, weil du ja natürlich Dinge aufbewahren musst für eine lange Zeit und dann, dass die bestimmte physikalische Bedingungen brauchen. Und da dachte ich mir schon, dass das halt ein Bau ist, der viel klimatische Dinge braucht, der viel Sicherheit auch braucht. Aber ich war erstaunt, wie angenehm und dann doch untechnisch die Zugänge, die Räume wie der Lesesaal und so weiter waren. Das ist alles mit sehr viel Verständnis für Gemütlichkeit und auch für eine Menschennähe gebaut und lebt natürlich, mache ich mal ein bisschen Werbung für euch, durch eure Art und Weise, wie ihr das führt. Ihr bringt da gleich so eine menschliche Wärme mit rein und das gleicht dann die technische Kühle vielleicht ein paar Punkten aus. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe keine Vorstellung davon gehabt, nur was ich mir so rein von der Logik her vorstellen konnte. Und es war dann letztendlich auch so man kennt das ja aus Filmen, aus irgendwelchen Krimis, diese endlosen Aktenmechanismen, diese Regalwände, die man dann so verschieben kann. Und das habe ich ja dann hier auch das erste Mal so richtig auf Nähe gesehen. Das ist schon beeindruckend. Und ja, es war schön, das mal alles zu sehen.
Hat dich irgendetwas überrascht? Also wo du sagst, da habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass, also hat dich etwas überrascht?
Naja, was heißt überrascht? Ich war erstaunt über die Fülle und die Vielfalt dessen, was hier aufbewahrt wird. Aber beim näher drüber nachdenken ist ja logisch, das ist ein Stadtarchiv. Mir wird ja von Schriftgut, über Fotos, über selbst, ihr habt ja selbst Möbel aus irgendwelchen Nachlässen, aus historischen Umgebungen hier stehen. Also das ist schon beeindruckend. Und vor allem, wenn man selber eine Affinität zu einer Stadt hat und dann so ein Stück Stadtgeschichte mal so archiviert, so vorgeführt bekommt, das ist, macht einen auch ehrfürchtig, muss ich sagen. Das ist eine Sache, die hat was Erhebendes, so in die Zeit zu gucken.
Also eher Ehrfurcht als Überraschung. Mhm. Ja, das ist schön. Ihr habt ja verschiedene Objekte präsentiert bekommen, die jeweils an verschiedenen Orten präsentiert wurden. Mhm. Bist du schnell in Kontakt mit den Objekten gekommen oder Wie war das für dich, da so Dinge liegen zu sehen? Hattest du dann einen Impuls, da möchte ich mehr drüber wissen? Oder kannst du dich noch erinnern, wie es dir damit ging?
Es war die Fülle, die mich erstmal erschlagen hat, wo ich dann in so eine Position für mich gehe, so viel wie möglich erstmal mit den Augen und mit den Ohren mitbekommen, um das auf mich wirken zu lassen. Und dann ist vielleicht so ein Mechanismus bei mir. Ich bin ja nicht so ein Schreibtischtäter, dass ich dann, was bleibt hängen, was bleibt für mich, was sticht für mich raus aus einem riesen gedeckten Tisch, was bleibt dann für mich als kleines Detail, was mich inspiriert, was mich irgendwie. Und das ist dann eigentlich fast erst zum Schluss, als wir dann in diesem Spieleraum waren, wo diese alten Spielzeuge, die waren und Fotos waren es, die mich auch inspiriert haben, ja, weil das natürlich auch, ich bin 79 nach Halle gekommen, ich kenne Halle noch so, wie es von Eva Mahn fotografiert worden ist Und das war für mich schon so ein Stück, so eine Reise in die Vergangenheit. Und deshalb habe ich ja natürlich auch so einen Schreibimpuls für mich gewählt. Mit diesem Bild da in Neustadt, mit diesem Klettergerüst, was auch so zu meiner eigenen Kindheit gehört, wo ich ja selbst meine Kinder noch auf solchen Klettergerüsten, die heute durch keinen TÜV gehen würden, da würden alle Eltern wahrscheinlich sofort einen Rechtsanwalt hinziehen. Das war schon so, naja, ein Ausflug in meine eigene Vergangenheit. Und das blieb dann bei mir auch hängen als inspirierendes Detail.
Ja, du sagst Klettergerüste, mir fällt auch immer auf, dass die Klettergerüste, Spielgeräte aus dieser Zeit ja auch so eine besondere Ästhetik haben, die heute ja ganz anders aussieht und die verschwinden halt zunehmend.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt tatsächlich auf Social Media eine, ich glaube, der ist sogar aus Halle, der unterhält einen Social Media Account, der heißt Gerüste der Republik und fotografiert halt, wann immer es ihm über den Weg läuft und auch gezielt, er reist auch gezielt und fotografiert diese Überbleibsel dieser, ich sag jetzt mal, Kindheitsträume aus vergangenen Zeiten, die eben zunehmend vom Antlitz unserer Region verschwinden. Aber geht mir auch so. Und wie divers das auch eigentlich teilweise war. Also wir haben so eine kollektive Erinnerung zwar an, wir sprechen gleich nochmal drüber, bestimmte Modelle, aber es war trotzdem sehr, sehr vielseitig.
Ja, auf jeden Fall, klar. Das war ja unsere Designer und Entwickler in der Richtung, die wurden ja in gesellschaftliche Prozesse auch eingebunden. Es gab ja den Verband und da wurden Aufträge vergeben und da waren ja auch Leute am Start, die was von ihrem Handwerk verstanden haben, die das natürlich auch so gemacht haben, weil einfach auch die Mittel dafür da waren.
Ja, ja. Ja. Du hast die Fotos angesprochen und das eine Foto, was du ausgewählt hast und du hast aber auch dir ein Spiel ausgesucht und da habe ich gedacht, das sind ja zwei sehr ausdrucksstarke, bildlich ausdrucksstarke Objekte. Würdest du dich als visuellen Menschen bezeichnen?
Auf jeden Fall, ja. Also ich bin natürlich allein schon durch meine innere Berufung und durch meinen Beruf auf die akustischen Dinge sicherlich auch sehr konzentriert, aber ich bin auf jeden Fall ein sehr visueller Mensch. Ja, doch, mich sprechen die Dinge auch optisch sehr stark an.
Mhm. Und ich komme noch mal auf das Foto zu sprechen, was du ausgewählt hast. Ja. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht eine kleine Beschreibung. Wir sprechen über ein Foto aus den 1960er Jahren, was einen Spielplatz zeigt inmitten von Wohnblöcken in Halle-Neustadt. Es ist ein Sandkasten zu sehen mit Spielgeräten, mit kleineren Kindern, ich würde sagen Kindergartenalter, die teilweise rückwärts gewandt, also mit dem Rücken zum Betrachter fotografiert wurden. Und davor eben sehr zentral im Bild ist eben dieses besagte Klettergerüst. Erinnerst du dich noch? Also du hast ja gerade gesagt, dass dieses Foto, dieses Spielgerät dich so in deinen Bann gezogen hat. Ich vermute, wie du es gerade beschreibst, weil eine Erinnerung dadurch aktiviert worden ist, richtig?
Mhm.
Diese Klettergerüste sind ja sicher auch ein Bestandteil einer kollektiven Erinnerung der damaligen Zeit, dieser Generation.
Ja.
Und deshalb freue ich mich, dass du diesen Text, der daraus entstanden ist, heute mitgebracht hast. Würdest du diesen für uns lesen?
Ja, gerne. Ich würde vielleicht noch kurz was dazu sagen, damit man den Kontext versteht. Wenn das Bild hast du ja jetzt beschrieben. Es ist so ein bisschen eine Geschichte erfunden, von der sich ein bisschen auf den Zustand, in dem damals auch viele Familien waren, berufstätig, die Kinder auch oft schon Prozessen so alleine waren, Kindergartenweg nach Hause zurück, was heute wahrscheinlich völlig undenkbar wäre, dass man das macht. Irgendwie war das noch in der Richtung auch eine unschuldige Zeit, dass sowas ging und dass aber trotzdem viele natürlich auch so eine, dass das auch eine spannende und auch manchmal auch beängstigende Zeit waren. Deswegen heißt das Spielplatte. Hanoi in den, du sagst jetzt 60ern, ich habe damals 70er gemeint. Ich spreche im Namen des kleinen Kindes, was da auf diesem Spielplatz ist. Mutti kommt dann und holt mich ab, hat sie gesagt. Egal, als Kosmonaut in meiner Rakete kann mir ja nichts passieren. Mein Bruder hat zwar gesagt, Quatsch, das ist ein Pilz. Aber große Brüder haben einfach keine Ahnung. Mutti hat auch gesagt, wir treffen uns an der Rakete. Ich durfte sogar vom Kindergarten bis hierher allein gehen. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Ich kann ja Frau Neubauer fast noch sehen hier von meiner Rakete. Wie lange bin ich denn hier eigentlich schon? Es ist so warm und ich habe solchen Durst. Hoffentlich kommt Mutti bald. Ob sie wieder hinter dem Block ist, wo der kleine Kiosk ist mit den vielen Erwachsenen? Ich könnte ja hingehen und sie suchen, aber dann kommt sie vielleicht inzwischen zu meiner Rakete und ich bin nicht da. Oh, jetzt geht Frau Neubauer gerade nach Hause. Dann ist der Kindergarten jetzt ganz leer. Der Schatten vom Block kommt immer näher. Bald kann ich die Sonne nicht mehr sehen. Aber da ist es dann wenigstens auch nicht mehr so warm. Trotzdem habe ich so einen Durst. Vielleicht hätte ich eins von den anderen Kindern oder einen von den Muttis fragen sollen, ob sie was zum Trinken haben. Aber die sind auch alle schon gegangen. Es ist aber auch langweilig, so ganz allein hier. Sollte ich doch mal dahinter den Block gehen? Ich kann ja meine Brottasche hier lassen, als Zeichen, dass ich wiederkomme. Ja, so mache ich's. Den Riemen mit dem Knoten an das Geländer und die Tasche so drehen, dass man das Bild mit dem Hasen sehen kann. Dann weiß Mutti auf jeden Fall Bescheid. Ich klettere aus meiner Rakete und gehe, wie über einen fremden Planeten, bis zu dem großen weißen Berg. Ob Kosmonauten auch Durst haben? Bestimmt nicht. Die sind mutig und haben ganz wichtige Dinge zu tun. So, hab schon fast die Hälfte bis zum Berg geschafft. Nur noch um die Ecke und dann kann ich nachsehen, ob Mutti da ist. Nein, ich kann sie nirgends sehen. Was mache ich denn jetzt? Nach Hause finde ich auch nicht. Die großen weißen Häuser sehen alle so ähnlich aus. Wir wohnen ja auch noch nicht lange hier und die Straßen sehen immer wieder anders aus, weil da so viel gebaut wird. Oh, mir ist so ein bisschen schlecht. Wenn ich jetzt heulen muss und das jemand sieht, was sage ich dann? Das macht doch kein richtiger Kosmonaut. Ist meine Rakete noch da? Wieder zurück? Das sieht so weit aus. Ich mache mich ganz klein. Wenn ich die Hände vor die Augen nehme, ist es wie abends in meinem Bett. Was ist denn das jetzt? Hat da jemand meinen Namen gerufen? Auweia, ich kann mich gar nicht verstecken. Oh, jetzt fasst mich jemand an die Schulter. Auch die Stimme ist ganz nah. Ich kenne sie. Nehme meine Hände vom Gesicht und sehe meinen Bruder.
Vielen Dank für den wunderbaren Text. Du bist ja im heutigen Mansfeld-Südharz aufgewachsen, Küffhäuserkreis dann. Hattest du solche Spielplätze bei dir?
Ja, ich war ja selber noch in einem Kindergarten, wo dieser Spiel, so eine Spielgeräte auch standen. Rutsche, dann war bei uns in der Umgebung natürlich auch ein Spielplatz mit diesem typischen Pilz oder dieser Rakete. Das ist wirklich ein
Ja, da streiten Bild. Sich die Geister, ne? Ist es eine Rakete oder ist es ein Pilz?
Es ist im Prinzip ist es ja alles. Es ist bestimmt derjenige, der da drin sitzt. Und das ist das Schöne an diesen Sachen, dass die ja so einer Deutung unterliegen, die jeder für sich dann treffen kann. Ne?
Ja, das ist richtig. Wenn wir in die Vergangenheit schauen und insbesondere auch in deine Biografie, sagst du ja oder hast du gesagt, du hast eine Ausbildung zum Berufsmusiker gemacht. Offen gestanden, ich habe keine Idee, was das ist. Magst du mir erzählen, was das bedeutet?
Das ist, Ausbildung zum Berufsmusiker ist ein bisschen, verfälschend, weil ich habe ja nicht studiert und habe auch nicht so eine richtige, diese typische Konservatoriumsausbildung gemacht, sondern es war damals eine Initiative von einem Musiker hier aus Halle, von Wladimir Iljew, ein Bulgare, der hier in Halle lebt und der lebt auch noch, der ist jetzt inzwischen über 80. Der hatte in diesem Bestreben, die vielen semiprofessionellen arbeitenden Musiker irgendwie einzufangen in der Richtung, dass man ihnen eine vom Amt bestätigte professionelle Grundlage gibt. Weil es war ja zu DDR-Zeiten nicht einfach so, dass du sagen konntest, ich möchte ab morgen als Berufsmusiker arbeiten. Das ging ja nicht. Ah, okay. Du hattest genau genommen 3 Wege, um zum Berufsmusiker zu werden. Das ist der erste war, du hast ein Studium gemacht und hast mit dem Diplom abgeschlossen. Und dann, wenn du nicht schon verpflichtet warst, erstmal 3 Jahre in einem Orchester oder so zu spielen, konntest du dich dann entschließen, in die Freiberuflichkeit zu gehen. Der zweite Weg war, dass du dich einer dieser gefürchteten Berufsmusiker- und Berufsausweisprüfungen unterzogen hast. Da saß dann meistens eine ziemlich knallhart arbeitende Jury von irgendwelchen Theorie-Fanatikern und Leuten, die sowieso meistens den Tanzmusikern, also den Unterhaltungsmusikern etwas suspekt gegenüberstanden. Und da, das waren gefürchtete Schwelle, denen sich ganz wenige nur ausgesetzt haben. Da waren dann so Dinge verlangt, die für uns als Quereinsteiger, wenn nicht mal als Autodidakten, wie ich es war, fürchterlich schwer waren. Da war Blattspiel gefragt, da war Musiktheorie gefragt und meistens auch ziemlich knifflige Dinge, über die man eigentlich fast stolpern musste. So. Und das war also ein sehr schwerer Weg. Und der dritte Weg zu einem Berufsausweis war die Sache, dass wenn eine berufsmäßig arbeitende Band, die als Profiband eingestuft war, durfte die einen Musiker, der die Befähigung hatte, in so einer Band zu spielen, über das damalige Bezirkskabinett für Kulturarbeit mit einem befristeten Berufsausweis ausstatten. Mhm. Die haben das dann beantragt und dann konntest du als Amateur, so wie ich das waren meine ersten 2 Jahre als Berufsmusiker, waren auch so ein 1981 habe ich da das erste Mal als 2 Jahre dann als Berufsmusiker gearbeitet, weil mich eine Band damals haben wollte und die haben dann für mich diesen Berufsausweis beantragt. Der war aber immer an die Band gebunden und wenn die Band sich auflöste, war auch dein Berufsausweis weg. Und damit warst du wieder gezwungen, irgendeine feste Anstellung nachzuweisen. Mhm. Und da ist aber kommt wieder das, was so in der DDR diese Fähigkeit in allem immer einen kleinen Ausweg, eine kleine Nische zu finden war. Alle, die so ein bisschen schon professioneller arbeiten wollten, trafen sich dann zum Beispiel bei der Volkssolidarität mit einer Minimalbeschäftigung von Wochenstunden 3 bis 5 Essen austragen oder der Hauswirtschaftspflege bei alten Menschen einfach eine sozialversichernde Beschäftigung nachzuweisen und dann konntest du in Ruhe deinen Job als Musiker machen und hattest ausreichend Zeit. Mhm. Konntest vor allen Dingen, was in diesem Alter für mich ganz wesentlich war, ausschlafen.
Ja, das glaube ich.
So, und das war nach den 2 Jahren, die ich dann hatte, als Berufsmusiker. Und da waren die Pläne für mich mit dieser Holzrestauration schon sehr in den Hintergrund getreten, war das meine Alternative. Ich habe dann immer mehrere Jahre bei der Volkssolidarität gearbeitet. Und ich habe dann diese Ausbildung gemacht, die nannte sich Tanz- und Unterhaltungsmusik. Da gab es dann auch so kleinere Prüfungen, da wurde so ein bisschen Musiktheorie, ein bisschen Gehörbildung, Bandspiel, also Big Band Spiel und sowas gemacht. Und ich bekam dann, das ist dann so, da schließt sich der Kreis kurios, kurz nach der Wende, als dann wahrscheinlich so der Deutsche macht, ja, bringt ja alles ordentlich zu Ende, kriegte ich ein Schreiben, was ich heute noch in meinen Akten habe, vom da sich abwickelnden Bezirkskabinett für Kulturarbeit mit einem Schreiben, mit dem Text, dass ich jetzt die Berechtigung habe, den Titel Berufsmusiker zu tragen, wo ich gedacht habe, ihr Backpfeifen, jetzt gehe ich einfach aufs Finanzamt, sage schönen guten Tag, ich möchte gerne eine Steuernummer und dann kann ich als Berufsmusiker arbeiten. Jetzt schickt ihr mir so einen Quatsch hierzu. Aber ich habe es als Kuriosum in meinen Akten so.
Ja, schön, dass du nochmal auf die Ausbildung gekommen bist, weil das hatte mich wirklich brennend interessiert, was denn so ein Inhalt ist. Aber du hast es ja gerade ausgeführt. Ja. Also ihr seid da schon auch gut, also was heißt gut? Ihr seid betreut worden von Musikern, die euch eben da eine gewisse auch, ja, euch da auch ein bisschen versierter.
Das war eine alte Riege von Musikern, die als Musiklehrer arbeiten. Mhm. Die waren meistens auch hier in den Orchestern verortet. Das waren, da gab es dann so ein paar Leute, die fast jeder Musiker in Halle noch kennt. Kudrytzki, der Schlagzeuger, und Herbert Brachmann, ein Trompeter und so. Die haben in den Orchestern hier gespielt und haben nebenbei am Konservatorium gearbeitet. Und als sie dann in Rente waren, haben sie meistens dann noch weitergemacht. Und die haben das so ein bisschen mitgetragen. Mhm. Und haben das.
Ich muss mal abschließend fragen zu dieser Ausbildung. War das leicht, daran zu kommen? Also ging man da einfach hin und sagt, ich möchte gerne? Und dann haben die gesagt, hier, Sie müssen eine Ausbildung machen? Oder war das auch so etwas Rares, wo man gar nicht so wirklich...
Doch, das war... Bildung, das ist ja auch so ein Zeichen der DDR. Bildung war immer relativ gut zu bekommen und auch es hat auch nichts gekostet.
Ja.
Das ist ein Umstand, den wir auch heute oft vergessen, dass was für, also ich bin überhaupt keiner, der DDR hinterher weint, aber ich sehe ja auch die Dinge, die durchaus gut waren. Und das war eben zum Beispiel sowas, dass Bildung an dem Punkt eine Selbstverständlichkeit war, dass man das wahrnehmen konnte, das kostete nichts und war also auch nicht an irgendwelche sozialen Dinge gebunden.
Kommen wir mal von der Musik zum Schreiben. Du hast uns ja gerade einen Text mitgebracht. Seit 2020 bist du in der Schreibgruppe, das ist richtig?
Ja,
seit 2020. Wie ist das entstanden? Wie bist du dazu gekommen und was interessiert dich eigentlich an dem Projekt?
Es ist typisch wie in meinem fast gesamten Leben. Ich stolpere immer in die Dinge rein, die in meinem Leben passiert einfach so viel, weil ich wahrscheinlich auch mich für vieles interessiere. Und es sind Bekannte von mir, also die inzwischen natürlich auch engere Freunde sind, die ich immer regelmäßig in der Sauna getroffen habe. Und ich habe die Jeanette, die ja so ein bisschen die Organisatorin unseres Schreibkreises ist, die hatte sich mit dem Zweiten, der bei uns noch im Kreis ist, immer zu einer Zeit, als ich auch so in der Sauna war, guckten die sich immer irgendwelche Texte an und unterhielten sich darüber. Und ich sage, was macht ihr denn da in der Sauna? Und das war gerade so die Arbeitsphase zum Jahresende, wenn wir unseren Bandschreiben-Vorfall so zusammengestellt haben, lektoriert haben. Und da haben die gerade dran gearbeitet. Das war der Band, wo ich noch nicht mit dabei war. Und so kamen wir ins Gespräch. Und dann habe ich gefragt, na, sagt mal, mich interessiert das. Ich habe ja immer schon gerne, ich habe einfach schon als Kind gerne Aufsätze geschrieben. Ich habe immer liebend gerne meine ganzen Promo-Texte für meine Bands und so weiter selber geschrieben. Das hat mir immer Riesenspaß gemacht. Kann ich denn da, was macht denn da? Und da haben sie mir das erzählt. Und so, kann ich denn da einfach mal mit dazukommen? Na klar. Und dann war ich zum ersten Schreibabend und das war ein Ereignis, mit dem ich für mich selber gar nicht so gerechnet hatte, weil ja das so ein Schreiben, so ein völlig unvorbereitetes Schreiben auf einen Schreibimpuls, auf das, ein Wort, ein Satz, ein Gegenstand, der auf dem Tisch liegt, irgendwas. Und diese Erfahrung zu machen, ein komplett leeres Blatt und einen komplett leeren Kopf zu haben und nur einen Stift in der Hand, diesen Schreibimpuls und dann plötzlich aufzusetzen und dann schreibt man einfach los und nach 10 Minuten sind 2 DIN A4 Seiten von vorne bis hinten voll und du weißt nicht, woher es kommt. Das ist eine Erfahrung, die war für mich fulminant. Das war, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Liegt vielleicht auch darin, dass ich auch in der Musik sehr stark auf Improvisation stehe und das liebend gerne mache, also unvorbereitete Dinge, spontan Sachen mache. Und dann hat sich das weiterentwickelt, so dass ich dann regelmäßig dabei war, dann war ich dann fest mit in dem Kreis mit drin und dann kam die Corona-Zeit und da war ja dann das erste Projekt, wo bei mir das Schreiben in die Musik überging, auch wo ich dann angefangen habe, Texte zu schreiben während der Lockdown-Zeit. Und da habe ich einen Song gemacht und der wurde dann wiederum als Basis, wo sich quasi die Musik und die Texte miteinander verbunden haben, war dann die Basis für unsere erste Hör-CD, die wir gemacht haben. Beim Schreiben 5 war das. Und dann kam ja wieder noch ein Buch. Also ich bin praktisch seit Bandschreiben-Vorfall 3 bin ich dabei. 3, 4, 5, 6, 7, ja. Jetzt sind wir beim 7. Wir haben dieses Jahr wieder eine CD gemacht, ja. ja, so ist das halt gekommen und jetzt kommen wir nicht mehr raus.
Ich bin offen gestanden etwas überrascht, dass du hast gerade erzählt, dass eigentlich die Verbindung von Text und Musik, die du selbst machst, erst gar nicht so alt ist sozusagen. Ich hätte gedacht, dass das schon tatsächlich weiter zurückliegt. Du bist natürlich erstmal, drückst dich erst, glaube ich, künstlerisch in erster Linie über die Musik aus. Die Liste der Projekte, in denen du beteiligt bist oder auch vielleicht sogar Initiator, ist ja lang. Ich zähle nur mal auf Slowhand, vor allen Dingen auch die ich schon gesehen habe. mit Slowhand habe ich dich schon gesehen. Mit Lena Zipp hast du zusammen das Projekt Malu, wo ihr, glaube ich...
Nein, stopp, da muss ich ein. Das ist, mit Lena habe ich ein Duo und das Malu-Duo ist mit einer Sängerin aus Jena.
Ah, okay, dann habe ich das verwechselt. Entschuldigung. Hm. Dann habe ich dich mit Lena im Literaturhaus gesehen. Dann ist das aber nicht Malu sozusagen. Hm. Und mit Alexander Suckel hast du, ich muss ablesen, Preliminary Junction.
Das kann ist kein das Mensch korrekt? Aussprechen. Ein furchtbares Wort.
Aber war nicht so schlecht, oder?
Ja, war für den ersten. Großartig.
Wo kann man dich denn mit Alexander sehen?
Na, jetzt regelmäßig zu den Salons, die ja im dieses Format Salon Suckel.
Ja.
Was im Literaturhaus läuft, das machen wir ja schon, das hat ja schon begonnen zu Zeiten, als Alexander noch musikalischer Leiter am NT war. Da waren ja schon die Sachen im Schaufenster, haben wir die regelmäßig gemacht und das Format hat er mit rübergenommen in ins Literaturhaus und das machen wir dort regelmäßig. Und wir hatten jetzt am 25. Januar, das nächste ist am 22. Januar, da passiert etwas, 22. Februar. Und da passiert etwas Kurioses. Mich hat Alexander am Ende des Jahres, im Dezember, gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich mal dem Gespräch zu stellen. So werde ich also am 22. Februar dort quasi als Gesprächspartner sitzen und darf, das ist ja das Kennzeichen dieses Formats, jeder, der dorthin kommt, um zu sprechen und sich zu unterhalten, darf vorher Musiken aussuchen.
Und ich kenne das Format. Ich habe tatsächlich die Ausgaben im Neuen Theater gesehen und mochte die sehr. Ist ein sehr schönes Format, ja.
Und so, dass ich also dieses Mal was über mich erzählen darf oder wir uns unterhalten und gleichzeitig auch noch Musik läuft, die ich mir aussuchen durfte.
22. So. Februar.
Genau. Und am 8. März ist das nächste Salonveranstaltung, die ist dann mit dem Harald Meller. Mhm. Sehr interessant, sehr zu empfehlen.
Also Literatur und Musik geht gut zusammen. Ich glaube, dass stellt man immer wieder fest. Ich denke da natürlich auch spontan an Leonard Cohen, der natürlich sich ja auch literarisch betätigt hat. Oder nicht zu vergessen Bob Dylan, der 2016 den Literaturnobelpreis bekommen hat. Und du hast ja gesagt, du schreibst jetzt auch selbst Musik. Gibt es da schon...
Eine Musik also schreibe ich schon länger.
Ich meine diese Verbindung. Ist das schon... Bist du damit schon auch öffentlich oder ist das noch...
Ich bin damit sehr vorsichtig. Okay. Ich habe die Sachen eingespielt, die sind als komplette Produktion da. Das liegt einfach darin, dass ich ein großer Zweifler bin und einen extrem hart arbeitenden inneren TÜV habe. Mhm. So. Und gerade... Ich habe erst mal eins gemerkt, dass wenn überhaupt ich was mit Texten machen muss, muss es deutsch sein, weil alles andere wäre nicht ehrlich, würde nicht dem entsprechen, was ich sprachlich gerne ausdrücken möchte. Ich könnte mich in Englisch nie so ausdrücken, weil ich da auch nicht so, es ist halt nicht meine Muttersprache und ich könnte nie so bildern, wie ich jetzt in Texten bildern könnte, in deutschen Texten. Deswegen. Und da habe ich halt erstmal die Zeit gehabt, während des Lockdowns da mal für mich das so ein bisschen zu vertiefen und einfach Songs aufzunehmen, die innere Ruhe gehabt. Es war einfach ja nichts anderes da und so ist die Lockdown-Zeit für mich relativ im Fluge vergangen. Ich habe eine komplette Zeit in meinem kleinen Heimstudio zugebracht und dadurch sind die Songs entstanden. So. Und
bei Literatur und Musik, was dich betrifft, fällt mir natürlich auch noch ein besonderes Projekt ein. Das ist mit Anton Masi zusammen, jetzt erst Brecht. Anton Masi und Herr Gottwald singen, sprechen und spielen Brecht. Mhm. Auch das ist deutsche Literatur. Du schreibst auf deiner Webseite, der heilige Gral des Brechtschen Werkes, wohlgehütet durch seine Erben. Wie meinst du das?
Naja, jeder, der so ein bisschen damit zu tun hatte, jeder, der vielleicht zum Beispiel in einem Theater mal in der Verpflichtung war, irgendwas von Brecht aufzuführen, und Brecht Weil, der weiß, was für eine ungemein harte Jury dahinter sitzt in Form der Erben die das Brecht und Weilsche Erbe bewachen und sich auch, denke ich, manchmal auch über Gebühr anmaßen, in die heutige Zeit in Gestaltung auch einzugreifen und so. Und deswegen ist es bedarf es einer gewissen Frechheit und auch einer gewissen Ignoranz, auch so eine Sachen zu machen. Hier ist der Vorteil, wir führen kein komplettes Werk auf. Das ist eine Sammlung von einzelnen Stücken. Sobald wir wahrscheinlich ein gesamtes Opern- oder Musicalwerk von ihm aufführen würden, wäre das schon eine ganz andere Baustelle. Dann würden sofort die Erben auf dem Tableau stehen und Forderungen stellen, dass, was man wie zu machen hat. Das geht bis von Tonarten der Songs über Instrumentierungsformen. Da darf man, das ist eben halt im Popularbereich, ist das wahrscheinlich etwas großzügiger, da geht das. Und wir machen das Programm ja jetzt schon ein paar Jahre. Wir sind noch nicht verhaftet worden.
Wir machen das. Das heißt, der Weg war schon ganz schön steinig, da sozusagen überhaupt die Rechte zu kriegen?
Das weniger. Für mich war der gestalterische Weg, der Erkenntnisweg war für mich das Schwierigere, weil ich bis dahin ja nur Musik ganz anders begriffen habe. Ich komme aus der Blues, aus der Folk, aus der Popularmusik halt. Und Brecht Weil ist eine völlig andere Baustelle. Und es gibt keine Notierung, die für einen Gitarristen gut zu handhaben sind. Das sind bei den Weilschen Songs, die sind fast alle in Klavierauszügen. Da stehen auch keine Akkorde drüber und nichts. Ich habe mir halt für die Gitarre diese ganzen Kompositionen so weit runtergebrochen, dass ich teilweise nur mit einzelnen Tönen von Klängen arbeite, die ich für charakteristisch halte. Arbeite natürlich auch mit elektrischen Mitteln, also mit Loops und so weiter. Und daraus hat sich erstmal für mich der Zugang zu diesem Kosmos ergeben, wo ich heute sage, das ist unglaublich tolle Musik, was am Anfang nicht war. Die ersten Wochen des Arbeitens daran war für mich blankes Kopfkino. Ich dachte, was machst denn du? Bist du denn wahnsinnig, dass du dich in so einen Kosmos zu begeben? Und dann hat sich das aber so spielerisch und Anton und ich, die wir ja aus völlig unterschiedlichen Ecken kommen, das hat sich so gut ergeben, dass dann so eine produktive Geschichte draus geworden ist, die, glaube ich, auch schon recht außergewöhnlich ist, weil diese Songs und diese Stücke so in diesem Gewand zu präsentieren, gibt es, glaube ich, nicht allzu oft.
Also ich habe das gesehen und ich habe auch den Kreisler gesehen, den hat er ja mit jemand anderem gemacht, mit Akkordeon. Ich war begeistert, ich habe euch im Objekt gesehen und das, was du beschreibst mit teilweise einzelnen Noten, teilweise, ich hätte jetzt tatsächlich nicht den Weil erkannt. Ich wollte dich gerade fragen, ob es sogar deine eigenen
teilweise
Kompositionen sind und Deutung. Wie intensiv du dich auch damit, du hast es ja gerade ein bisschen angerissen, wie intensiv musstest du dich mit dem Werk auch mit Brecht auseinandersetzen, um da diesen Korpus bilden zu können für Anton, für seine Interpretation der Brecht-Stücke?
Also mit jedem dieser Stücke habe ich mich sehr eingehend erstmal von dem, was ich an musikalischem Material kriegen konnte. Und dann habe ich mir bei vielen Sachen auch ein Bild gemacht über die zahlreichen unterschiedlichen Einspielungen, die man jetzt Gott sei Dank durch YouTube ja zum Beispiel bekommen kann, wo du von klassischen Bühnenausführungen bis hin zu kleinen Klavier-Gesangskombinationen oder große Orchestersachen, wie sie halt von großen Brecht-Interpreten gemacht wurde. Und daraus habe ich mir so ein kleines Bild gemacht. Und ein paar Sachen, die wir da machen in dem Programm, sind auch Kompositionen, die nicht von Weil sind. Das ist ein Stück dabei, was zum Beispiel ein reines Klavierstück, da habe ich mir eine Gitarrenform davon gebaut, die rein so eine, das ist das Stück für die Marie. Das ist quasi dann so ein bisschen, zumindest ist das Arrangement für die Gitarre ist auf meinem Mist gewachsen, ja. So. Aber es war schon eine intensive Beschäftigung und für mich der Einstieg in einen völlig neuen Kosmos. Mhm. War toll, ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Ja, wie gesagt, es war ein tolles Projekt und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt Lust drauf bekommen haben und vielleicht nicht in nächster Zukunft das Programm live sehen können, auf YouTube kann man das in Gänze sehen, wenn man den Anton Masi eingibt. Ich glaube, unter deinem Namen müsste man es auch finden. Ne?
Ja, Anton Masi und Herr Gottwald,
genau.
Dann trifft man so.
Genau, das Stück, das Programm heißt Jetzt erst Brecht. Ja, also wenn Anton Masi, ich spreche jetzt übrigens mit den Fachbegriffen der Holzfachbearbeitung. Also Masi heißt er, nicht
Anton,
Masi.
Anton Masi. Ja, das ist. Mhm. Ich spreche es immer so aus.
Okay. Also wenn Anton Masi Brechts Texte drechselt und furniert, bettest du diese Figuren und Handlungen in einen Korpus aus deiner Musik, sodass am Ende ein fein geschliffenes Werk entsteht. Vielleicht würde ein Tischler diese Arbeit so beschreiben, weil du hast ja Tischler gelernt und auch als solcher gearbeitet. Du spielst leidenschaftlich und versiert Gitarre, du schreibst Texte. Ich denke da sofort, dass das alles Dinge sind, die man mit der Hand tut, also handmade sozusagen.
Ja.
Auch die Musikgenres, die du bevorzugt, du hast es gerade schon erwähnt, sind eben Blues und Folk, sind ja eigentlich Dinge, die man auch mit handmade verbindet. Ist das Thema Elektro-Sound für dich ein Thema? Beschäftigst du dich mit Digitalisierung, mit digitalen Formaten? Wir sind im digitalen Zeitalter. Ist KI für dich ein Thema? Nutzt du das? Erzähl mir doch mal ein bisschen darüber.
Also ich nutze in der Herstellung von Sounds zunehmend auch digitale Mittel. Also weil es einfach, man kommt mal nicht dran vorbei. Und ich liebe natürlich auch Sounds und Klangwelten, die vom rein akustischen, von dem, was man traditionell von der Gitarre her kennt, was man damit dann noch machen kann. Ich würde zwar nie völlig darauf verzichten, den klassischen Gitarrenklang, also diese akustische Stahlseitengitarre oder eine Nylonseitengitarre oder eine E-Gitarre, die, wie man sie aus dem Blues her kennt, das wird immer meine Kernkompetenz bleiben. Aber ich bastel sehr viel, weil ich ja auch ein Solo-Projekt habe, wo ich so mit Loops arbeite, wo ich mit Sounds arbeite. Da wird meine Gitarre viel durch Effektgeräte verarbeitet und soundmäßig beeinflusst und klingt teilweise dann auch schon ganz anders, als man vielleicht Gitarren so landläufig kennt. Und das ist auf jeden Fall für mich ein Thema. KI, da bin ich wiederum wahrscheinlich noch, das braucht wieder irgendeinen Anlass, irgendeinen Zufall, der mich dann in diesen Bereich reinspült. Da bin ich zum einen entspannt, weil ich mir sage, es wird sowieso, wenn es passiert, dann wird es passieren. Bewusst darauf zugreifen, darauf bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. Also ich würde jetzt nicht anfangen, mir Texte aus KI generieren zu lassen oder so. Das wäre mir, da habe ich einen Respekt davor, das will ich nicht. Also Respekt im Sinne eher eine Ablehnung, da möchte ich einfach eine gewisse Bodenständigkeit bewahren und da ist mir eigentlich mein eigenes Gedankengut wichtiger als irgendeine künstlich generierte Gedankenwelt. So, aber wenn das in irgendeiner Weise zum Beispiel mir Zeit bringt, wenn ich Dinge tun lassen kann durch die KI, die mir sonst unnötig Zeit frisst, was heißt das Erstellen von Tabellenwerken, von meinen Setlisten, von den gefürchteten GEMA-Listen, wenn das für mich die KI irgendwann macht, sehr gern, gebe ich ab, habe ich kein Problem damit. Das lasse ich aber auf mich zukommen. Und das wird passieren, wie alles in meinem Leben, irgendwann stolpere ich da wahrscheinlich mal bei einer falschen Abbiegung, stolpere ich da mal rein. Das wird passieren einfach, denke ich.
Ja, Digitalisierung passiert, das stimmt. Auch wir als Archive bewegen uns im digitalen Zeitalter. Aber nicht aber, wir blicken auch interessiert und gut vorbereitet in diese Zukunft. Ich würde trotzdem gerne nochmal zu dem Handmade zurückkommen und auf Analoges. Als ihr im Archiv wart, hast du auch wie du hast vorhin gesagt, den Spieleraum. Es war damals eine Ausstellung, wo eben Spielgeräte ausgestellt wurden. Und dort hatten wir ein Gesellschaftsspiel ausgestellt aus unserer Kriegssammlung. Dieses Gesellschaftsspiel heißt »Wir fahren gegen Engeland«. Und vielleicht nur ein Wort dazu zum Kontext. Dieses Gesellschaftsspiel ist ein Kriegsspiel, das während der Zeit des Nationalsozialismus entstanden ist in Deutschland. Es wurde 1941 veröffentlicht und thematisiert einen Angriff der deutschen U-Boot-Flotte auf England. Das Spielbrett zeigt eine geografische Karte mit der deutschen U-Boot-Flotte, die von Deutschland aus startet und England umzingelt. Es beinhaltet U-Boote, die Spielfiguren sind U-Boote und Luftwaffen, Flugzeuge. Das Spiel wurde eben als Teil der nationalsozialistischen Propaganda entwickelt, um die Bevölkerung, insbesondere tatsächlich Jugendliche und Soldaten, die den Krieg vorzubereiten oder auch sozusagen zu motivieren. Kannst du dich noch erinnern, was du gedacht hast, du hast das ja ausgewählt, kannst du dich noch erinnern, was das für ein Impuls war? Du hast das gesehen, was du da gedacht hast?
Ja, klar. Spontan kamen da mehrere Sachen zusammen bei mir. Zum einen, ich habe ja in meiner damaligen Zeit, zu DDR-Zeiten, Waffe verweigert. Ich war Bausoldat, also meine Beziehung zum Militär als solches ist für mich mehr als gebrochen und gestört. Und ich finde es auch ganz furchtbar, dass wir in der heutigen Zeit immer noch zu solchen Mitteln, gegriffen wird, dass man Konflikte mit militärischen Mitteln macht. Das finde ich ganz, ganz furchtbar und deprimierend. Und ich kenne auch noch sehr gut die Kriegsspielzeuge, die man in der DDR so durchaus auch bekommen konnte, wo auch so diese Militarisierung in den Alltag geholt worden ist. Und als ich das dann so gesehen habe, mich hat es schon gegruselt, weil das ist ja, was dort der spielerisch in ein Spiel Einzug hält, ist ja mit ungeheurem menschlichen Leid verbunden. Also ja. Wie viele Menschen bei Seekriegen, unabhängig von dem, was überhaupt bei Kriegen zu Tode gekommen ist und auf die schlimmste Weise entmenschlicht wurde, ist ja das, was bei den Seekriegen ist ja besonders extrem, was da die Menschen zu erleiden hatten. Und das waren so die sofort so Sachen, wo ich dachte, ah, furchtbar, wie kann man denn sowas in ein Spiel? Und da kam da baut sich in mir so ein Sarkasmus auf, der wird dann ganz doll gefüttert. Dann höre ich so eine Worte, die kommen mir dann auch in meinem Text, diese Kriegsmüdigkeit, mit denen man heute schon wieder hantiert, dass man das zur Normalität macht, dass sich die Länder aufrüsten bis unter die Haarspitzen, dass es wieder darüber geht, dass man Konflikte, politische, anderes Denken in politischen Ebenen mit militärischen Mitteln löst oder sogar eben halt expansiv, so wie das jetzt in der Ukraine stattfindet, macht. Und das deprimiert nicht schwerst. Und deswegen ist der Text doch etwas sarkastisch ausgefallen.
Den du ja auch heute mitgebracht hast. Ja. Und auch hier freue ich mich, dass du ihn jetzt lesen wirst.
Wir fahren gegen Engeland, das Spiel gegen die Kriegsmüdigkeit im Land. Weihnachtszeit in Dunkeldeutschland. Wir haben noch reichlich 40 Jahre bis zum legendären Christfest der Familie Hoppenstedt und dem Spielzeug-Atomkraftwerk, das sich mit Hilfe des nervenden Großvaters und seines Enkels durch den Fußboden ins Wohnzimmer der darunterliegenden Wohnung brennt. Der darauf folgende Meinungsaustausch zwischen den beiden Wohnparteien wird sehr emotional und das durch dabei entstandene Loch im Boden bzw. Zimmerdecke geführt. Jede Zeit hat halt so seine Spiele und die sind oft auch ein Spiegelbild der anstehenden Gesellschaftsthemen. Dass man sich mit den lieben Kleinen per Würfel und Spielfiguren in Form von Wehrmachtsbombern um die Wette die Welt untertan macht, ist schon ein skurriler pädagogischer Ansatz. Was tut man aber nicht alles gegen Kriegsmüdigkeit? Aber beobachten wir doch einfach mal unsere Beispielfamilie bei ihrer weihnachtlichen Spielrunde. Das gibt's doch nicht, unser Eckbärtchen. Da hat er doch schon wieder eine 6 gewürfelt. Peng, da ist es weg, das Schiff vom Tommy. Man muss sich das vorstellen, mit 6-mal würfeln, 5 Schiffe versenkt, mit Mann und Maus. Würfeln, baut's weg, würfeln, baut's weg, würfeln, baut's weg. Eine Freude, aus dem wird mal was ganz Großes aus dem Eckbärtchen. Ohne Zielen, aus dem Handgelenk, baut's 2.500 Tommys auf den Meeresboden geschickt. Großartig. Da können die sich warm anziehen, diese Engeländer. Und wie stolz da der Papa guckt. Nimmt richtig Haltung an, der Siegfried. Ich glaube, der hat sogar ein bisschen die Hacken zusammengeschlagen. Hat man natürlich nicht gehört, so in seinen Hauslatschen. Da putzt der Herr Sohn mal ebenso eine ganze Kleinstadt weg, lässt keinen Stein auf dem anderen, ganz der Vati. Das ist Erziehung. Hey, was ist denn los, Brunhilde? Lässt du den Eckbert in Ruhe? Was? Der Eckbert hat angefangen? Ach, du hast ihn rausgewürfelt. 3 Felder vorm Endsieg. Was? Und dann auch noch mit einer jämmerlichen 2? Na, Brunhilde, da brauchst du dich aber auch nicht zu wundern. Denkst du vielleicht, dass sich das unsere Soldaten an der Front gefallen lassen würden? Mitten im Kampf mit einer 2? Das glaubst du nicht? Eckbärtchen kämpft da draußen wie ein Held, nur 6. Und das Fräulein Tochter sitzt in der warmen Stube und versaut mit einer 2 den Endsieg. Ach, und jetzt auch noch beleidigt gehen. Etwa schon kriegsmüde, die junge Dame? Was? Ach, Eckbärtchen, komm, noch eine 6, dann wird alles gut. Und morgen bekommst du deinen Panzer.
Vielen Dank. Ja, ich habe das Spiel gerade schon beschrieben. Das Spiel ist ein Teil unserer Sammlungen. Das sind ja Bestände bei uns im Haus, die gezielt nach inhaltlichen Gesichtspunkten aus ganz verschiedenen Medien wie Plakaten, Fotos, aber eben auch dieses Spiel zusammengestellt werden, um eben die Geschichte und auch das gesellschaftliche Leben zu dokumentieren. Du hast das, finde ich, auch sehr gut zwar überzeichnet, aber ich kann mir gut vorstellen, wie das wahrscheinlich in der heimischen Wohnstube möglicherweise gespielt worden ist. Zum Thema Sammlungen. Du schreibst selber auf deiner Webseite scotty-music.de: Sammler sind glückliche Menschen.
Hat Stefan Zweig gesagt.
Kann ich bestätigen. Und zwar im Zusammenhang mit dem Sammeln von Gitarren. Das ist richtig?
Ja.
Das heißt, du sammelst Gitarren?
Ich liebe
Gitarren. Ist das normal als Musiker wahrscheinlich, oder?
Ich liebe Gitarren und ich bin ja mit einer gewissen Unterernährung östlicher, mit meiner östlichen Herkunft, da war eine gute Gitarre ein absolutes, was ganz Besonderes, nur schwer zu kriegen. Und ich habe einfach über die letzten 20, 25, 30 Jahre ist einfach ein bisschen was hängen geblieben, was ich aber auch alles nutze. Also es sind alles Dinge, die bei mir in Benutzung sind. Das ist also keine Sache, die jetzt wo ein Schrank voller Gitarren ist. Also es ist auch jetzt nicht vergleichbar mit dem, was da von teilweise bei Sotheby oder so unter den Hammer kommt. Sondern das ist noch alles. Meine Schüler fragen mich zwar immer, wie viele Gitarren hast du? Ich sage, zähl nach, ich weiß es nicht. Und da kommen halt ein bisschen was zusammen. Ich liebe es einfach. Es ist ein Material. Eine Gitarre hat für mich, ich habe da eine körperlich-seelische Verbindung dazu.
Hast du eine Lieblingsgitarre?
Schon, ja. Ja, es ist. Ich liebe sie alle, aber ich habe eine etwas, was man heute wahrscheinlich kaum noch bezahlen kann. Ich habe eine Fender Stratocaster aus dem Baujahr 1964 und das ist schon was Besonderes. Das ist ein.
Ja, die ist berühmt. Das ist ein berühmtes Modell, korrekt?
Ja,
ich meine doch, Keith Richards spielt die doch, oder?
Der spielt eine Telecaster. Nicht verwechselt.
Ich oute mich als Laie.
Ja, wenn man die Stratocaster jemandem erklären will, dann sollte man sagen: Hör dir Sultan of Swing von
den Dire Straits.
Von Dire Straits an. Mhm. Dann weiß man, wie eine Stratocaster klingen kann. Oder jetzt auch Clapton spielt seit vielen Jahren Strat, der spielt aber mit einer etwas anderen Einstellung. David Gilmour ist ein klassischer Strat-Spieler.
Pink Floyd.
Pink Floyd.
Streue ich mal ein, richtig, für die, die es nicht wissen.
John Mayer ist auch ein klassischer Fender Stratocaster-Spieler. Spielt zwar auch viele andere Gitarren, aber ich liebe auch zum Beispiel Jazz-Gitarren, so, die, so diese Archtop-Gitarren. Und vor allem liebe ich meine akustischen. Das ist, in den letzten Jahren hat das einen großen Platz bei mir wieder eingenommen. Ich habe ja auch letztendlich damit angefangen, mit akustischen Gitarren, weil das ist, wenn du auf meiner Seite gelesen hast, da habe ich so dieses Bild, das ist so wie klares Wasser trinken.
Ja, das hast du. Das ist mir auch noch sehr eindrücklich in Erinnerung.
Ja.
Du hast gerade so ein paar Ikonen auch angesprochen. Eric Clapton, Dire Straits. Du hast auch eine Ikone, einer Ikone dich genähert in einer Aufführung oder in einer Produktion des Neuen Theaters im Jahr 2022/23. Und zwar wurde dort das Musical Lazarus aufgeführt. Ein Musical, was noch zu seinen Lebzeiten von David Bowie selbst geschaffen wurde und dem Dramatiker Ender Walsh. Ein sogenanntes Jukebox-Musical. Das heißt, eine Geschichte wurde in bestehende Songs aus dem Katalog von David Bowie kreiert. Und du, ich sag's gleich, ich durfte es sehen, es war großartig. Und du hast als musikalischer Leiter dich verantwortlich.
Einer von zwei musikalischen, muss man dazu sagen.
Genau, mit Alexander Hohaus, genau. Hast du dich verantwortlich gezeichnet für die musikalische Umsetzung, ja, Gestaltung dieses Musicals am NT. Ikone, David Bowie, das ist ja ein Erbe, was da erstmal ganz schön groß, glaube ich, steht. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass dieses Musical ja auch nicht, also auch ikonisch ist in seiner ganzen Optik. Der Film von Nicolas Roeg aus den 80er Jahren, da wo David Bowie auch die Hauptrolle spielt, ist ja, ich glaube, auch vielen noch sehr, sehr präsent. Wie war das denn für dich mit dem Projekt? Also insbesondere mit diesem ikonischen musikalischen Erbe. Hattest du, geht man da irgendwie ran? Hattest du überhaupt Freiheit da irgendwas? Oder ist das dann schon sehr vorgegeben, der Rahmen, den du da irgendwie umsetzen musst? Wie ist das?
Also ich oute mich jetzt mal ganz zu Beginn in der Richtung. Mich hat David Bowie nicht so begleitet in meinem musikalischen Leben wie andere Größen, wie eben halt zum Beispiel Neil Young oder die Crosby oder wie andere, die oder auch Jazzgrößen. Und ich habe über die Beschäftigung mit David Bowie bei dieser Geschichte, das war genau wie mit dem Brecht, mit den Brecht-Sachen, habe ich das total für mich entdeckt, was das für ein unglaublicher Songschreiber war. Ein wahnsinns kreativ Bolzen, so eine Gigant, der hat ja nicht bloß gemalt, der hat ja nicht bloß Musik gemacht, der hat ja auch gemalt, der hat ja alle möglichen anderen Dinge auch getan. Und die Beschäftigung damit war ein erlebnisreicher Ausflug. Und ich bin unglaublich glücklich, dass ich das machen durfte. Und mit Alexander, das war eine ganz glückliche Fügung, weil er die Dinge tun konnte, gemacht hat, die ich nicht hätte tun können. Er kann korrepetieren, er kann Arrangement lesen. Ich bin kein riesen Notenmensch. Ich kann eine Band leiten, ich kann eine Band organisieren und ich weiß, wie eine Band klingen soll. Und das haben wir, hat sich super gut gefügt. Und das war eine sehr, sehr schöne Arbeit. Wir haben bei uns in der Küche zu Hause bei uns die Probenbänder zusammengebaut, ohne Gesänge erstmal aufgenommen als Grundbänder. Und das war schon so ein Spaß. Und wir haben ja viel auch umarrangieren müssen, um den Klang trotzdem hinzukriegen, weil die Band ja im Original größer war, richtig, mehrere Musiker waren. Und da haben wir viel experimentiert und viel gemacht und so. Und das war, es hat sich tolle Leute am Start. Also ich habe ja mit meinen Herzmusikern da auch arbeiten dürfen. Und es war großartig. Und ich habe die Songs, die sind ja teilweise im Original schon etwas anders.
Das
und,
sind sie.
Und es sind ja auch was
vier
sehr,
Stücke sind auch nur für, ja, das Musical geschrieben worden, ne?
Es sind von der letzten Platte, die er quasi deren Premiere er gar nicht mehr mitbekommen hat, da war er dann schon gestorben, sind ja Sachen dabei und das ist schon, allein schon Lazarus, der Hauptsong, es war für mich, wenn man dann die Geschichte noch ein bisschen kennt, was er dann so, wie das alles mit seinem Leben zusammenhängt, was der in diesen, mit dem Wissen darum, dass seine Endlichkeit bevorsteht, noch geschaffen hat in einer unglaublichen Energie. Das Hut ab, kann ich nur sagen.
Du gibst mir mit dem Wort Endlichkeit ein sehr gutes Stichwort, auch zum Thema Bowie. Bowie hat ja einen wahnsinnig, wahnsinnig riesigen Nachlass. Also er hat zu Lebzeiten schon ein Archiv gehabt und tatsächlich auch eine Archivarin beschäftigt, wie ich weiß, in New York. Es gab ja auch, vielleicht erinnerst du dich, in den Jahren 2014 eine große, große Ausstellung ausgestattet vom Victoria and Albert Museum, die weltweit in verschiedenen Städten zu sehen war, wo er eben aus diesem Archiv bestimmte Stücke auch zeigt, viele eigentlich. Und jetzt ist es so, dass in London dieses Jahr soll es eröffnen, ein David Bowie Archiv eben angegliedert an dieses Museum eröffnet werden soll. Also ein Archiv, was den Nachlass, den künstlerischen Nachlass, vielleicht auch persönlichen Nachlass von David Bowie verwaltet und auch zeigt. Wir reden über Liedtexte, wir reden über Kostüme, also wahrscheinlich 80.000 Gegenstände, Notizbücher, Entwürfe. Nachlass, ist das für dich ein Thema? Hast du darüber nachgedacht, was du vielleicht mit deinem künstlerischen, ja, oder überhaupt mit Dingen, die möchtest du etwas hinterlassen, möchtest du noch präsent sein? Hast du Gedanken dazu?
Ich gebe zu, dass das jetzt schon ab und zu mal als Gedanke kommt. Ich habe bisher war es kein Thema. Dazu bin ich ein zu sehr jetziger Mensch und lebe viel zu spontan und bin nicht so tiefgreifend ständig in irgendwelchen Zukunftsplanungen beschäftigt. Aber jetzt ist schon ab und zu, wo ich manchmal denke, so, wenn ich so eine von meinen Gitarren in der Hand halte, sage ich, Mensch, wer wird die irgendwann mal spielen? Ne? So, nun habe ich zum einen, was die Gitarren betrifft, hoffe ich, dass die alle mal in gute Hände kommen. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht, was damit dann letztendlich wird. Ich habe einen Sohn, der sehr musikalisch ist, der ist auch Schauspieler und der wird sich mit diesen, mit einigen davon Sachen von sicherlich beschäftigen können. Und was meine Ich habe meiner künstlerischen Arbeit, wenn man das so hochtrabend mal bezeichnen will, bisher nie so eine Bedeutung beigemessen, als dass ich mir da über eine Archivierung Gedanken gemacht hätte. Es sammelt sich einfach vieles an, was jetzt, wo ich merke, durch diese moderne digitale Verarbeitung, ich habe alleine schon in den Jahren, seit ich jetzt Texte schreibe, hat sich so viel Material angewandt, was da neige ich dann wiederum jetzt auch schon zu einer gewissen Ordnung. Ich fange das an, schon mal so abzuspeichern. Und vielleicht kommt das auch irgendwann mal in irgendeiner Form so, dass man das auch ohne mich mal nachvollziehen kann, dass man sagen kann, das sind Liedtexte, das sind Gedichte, das sind Schreibimpulse, kleine Geschichten, ist ja auch nicht alles gut. Und wenn sich irgendwie jemand mal findet, der dann sich damit mal auseinandersetzen möchte, dann soll das passieren, aber ich würde jetzt nicht denken, dass irgendein öffentliches Interesse an meinen Dingen besteht. Da bin ich selber zu ehrfurchtig vor den großen Leuten, die sich mit solchen Dingen befassen. Musiken, glaube ich, was so Kompositionen betrifft, was meine so Stücke, ich mache ja viel Instrumentalmusik, da hoffe ich, dass ich das irgendwie so archivieren kann, dass man sich daraus irgendwann mal bedienen kann, dass mal jemand sagt, oh, das ist so ein schönes Stück, spiele ich mal oder so. Vielleicht schaffe ich es auch mal, das mal irgendwie auch mal aufzuschreiben in einer Form, dass das vielleicht mal wie ein kleines Songbook mal wird oder so. Ich habe immer viel zu sehr damit zu tun, das Jetzige zu machen, die Inhalte, die ich jetzt gerade habe, zu füllen, als dass ich dann mich mit der Präsentation von dem schon was war, auseinandersetzen. Ich habe gar nicht die Zeit, weil ich bin halt Alleinkämpfer. Ich muss mich um alles alleine kümmern. Ich muss meine Musik planen, ich muss meine Webseite, meine Termine, meine Organisation mit den Veranstaltern, die Technik planen. Das mache ich ja alles selber. Der Tag hat 25 Stunden, wenn ich Mittag durchmache.
Ja, also zum Thema Zukunft und wen es eventuell interessieren könnte, wenn ich das mal aufgreife. Das sind eben die großen Fragen, die wir natürlich heute auch nicht beantworten können, was die Fragestellungen der Menschen, der Gesellschaft in 50, 100 und weit mehr Jahren sind. Weil ich sage jetzt mal, in so großen Sprüngen denken wir halt als Archiv. Aber du hast gerade gesagt, dass du eben Dinge archivierst, mitbringst, Musik machst. Und ich würde gerne heute fast zum Ende hin Mich freuen, du hast uns auch noch Musik mitgebracht. Wir haben jetzt gerade so viel über Musik auch gesprochen und ich würde gerne unseren Hörerinnen und Hörern auch diese Seite von dir gerne noch zeigen. Und du hast uns was mitgebracht, richtig?
Ja. Ich mache ja ganz viel verschiedene Dinge und das ist ein ganz kleines, schlichtes Stück. Das habe ich mal für meine liebe Frau mal geschrieben. Das ist der Walzer für A.
Ja, auch hier vielen Dank für dieses sehr persönliche Stück, dass du das mit uns geteilt hast.
Sehr gern.
Lieber Scotty, wir sind jetzt eigentlich am Ende angelangt und es bleibt mir zwei Fragen, um dieses Kapitel unserer Geschichte zu beenden. Und zwar hat Fritz für dich eine Frage hinterlassen, eine sogenannte Staffelfrage. Diese Frage lautet, und wir würden uns freuen, wenn du die beantwortest. Fritz fragt, welche drei Dinge oder Dinge im weitesten Sinne sollte eine Gesellschaft unbedingt archivieren?
Ich verstehe die Frage mal wirklich im großen Stil, im großen Maßstab als Erhaltung von erhaltenswerten Dingen. Da würde ich erstmal die immateriellen Dinge sehen. Und da dadurch wären es dann auch drei. Und die materiellen Dinge, also es ist Dinge, die so wie künstlerische Sachen, wie Plastiken, wie Bauwerke, wie Dinge, die dinglich entstanden sind. Und die immateriellen Sachen finde ich ganz wichtig. Zum einen die Dinge, die während einer Zeit, in der eine Gesellschaft existiert, an innovativen Sachen, an Neuentwicklungen, Erfindungen, die die Menschheit in irgendeiner Weise weiterbringen. Das wäre so, oder weitergebracht haben. Das wäre so die eine Sache. Und die andere Sache sind die künstlerischen und kulturellen Dinge. Und da zähle ich natürlich ganz doll Musiken dazu, Komposition und das Bildnerische, was so, wo ich sage, das ist einfach wichtig, dass das Menschen immer wieder sich anschauen oder anhören können. Und das wären so die drei Hauptpunkte und die Sachen, die sich dann archivieren lassen in Form von, ja, ich würde sagen, noch die historischen Dinge, die noch wichtig sind, die zeitgeschichtlich, tagespolitisch, was während so einer Gesellschaftsphase ist, die es gilt, nachträglich noch nachvollziehen zu können, sich anzuschauen. Politische Vorgänge. Wir leben ja ständig jetzt, wir erleben ja jetzt vielleicht in Bälde auch schon wieder die nächste Umbruchphase, die nicht so schöne, die hoffe ich nicht stattfinden wird, aber ich bin ja einer, der ja noch schon eine ganz große Umbruchphase in dem bewussten Leben und dass diese Reliquien aus dieser Zeit, die sind, glaube ich, wichtig, archiviert zu werden, dass man das erhält, dass man das in irgendeiner Weise so, ich hoffe, dass ich das irgendwie beantworten könnte.
Absolut, absolut. Wir haben bald Markus zu Gast, Markus Andreas Mohr, auch ein Mitglied der Schreibgruppe. Mhm. Hättest du Lust, eine Frage, eine Staffelfrage für Markus zu hinterlassen, die er beantwortet?
Ja, lieber Markus, ich würde mir wünschen, wenn du dir mal Gedanken machen könntest, ob du es für möglich oder auch nötig halten würdest, dass Texte, Werke, die aus der Entstehung in ihrer Ursache die künstliche Intelligenz haben, also KI-generierte Dinge, irgendwann in eine Bedeutung kommen könnten, dass die in einem Archiv Platz finden, dass die erhaltenswert bleiben. Oder sind sie durch ihre digitale Nachvollziehbarkeit immer vielleicht sogar in der Situation, dass sie sich dadurch nicht archiviert werden müssten. Mich würde es interessieren, wie du das siehst.
Alles klar, ich werde Ihnen das fragen. Ich bin auch sehr gespannt auf diese Antwort.
Okay.
So, lieber Scotty, dann noch einmal herzlichen Dank von meiner Seite.
War schön, hier zu sein. Hat Spaß gemacht.
Ja, das uns auch. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank auch für den heutigen Besuch im Stadtarchiv auf mal eine andere Art und Weise, nämlich akustisch. Und wir hoffen, dass euch die Geschichten aus dieser sehr besonderen Begegnung mit den Objekten der Hallischen Stadtgeschichte zum Thema Spielen und die Begegnung mit den Menschen, die sie erzählen, genauso fasziniert und begeistert hat wie uns. Wenn ihr mögt, kommt vorbei in der Rathausstraße 1 bei uns im Stadtarchiv und entdeckt Selbstgeschichte und Geschichten in unseren Dokumenten und ja, vielleicht auch eure eigene. Alle Interessierte finden diese Texte in Bälde zum erneut Lesen und die Impulsarchivalien der Begegnungen auf unserer Webseite. Denn Stadtgeschichte ist bei uns sehr gut aufgehoben.
Hat es dir gefallen? Teile uns deine Gedanken oder Meinung zu dieser Folge auf unseren Social-Media-Kanälen mit oder besuch unsere Webseite. Wir freuen uns, dich bei der nächsten Folge von Unboxing History wieder begrüßen zu können. Unboxing History ist eine Produktion des Stadtarchivs Halle. Gefördert mit Mitteln des Kulturinvestitionsprogrammes Digitalisierung 2022-2023.